Glückwünsche und alles, was ihr mir zugesprochen habt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür und es war sehr, sehr ermutigend. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo es darum geht, dass wir in dem, was wir mit Gott erleben, nicht nur glücklich sind, uns nicht nur freuen, nicht nur dankbar sind, sondern dass wir in diesen Prozessen, wo wir sehen, wie Gott wirklich ist, wie sein Wort ist, welche Kraft sein Wort hat, dass wir verwandelt werden oder transformiert werden in seiner Gegenwart, in dem, dass sich unser Denken mehr und mehr verändert. Welche Bibelstelle ist das? Wow, Dankeschön. Ja, Römer 12, Vers 2. Und seid nicht so, wie diese Welt ist. Sie erleben Gutes und Böses und was weiß ich was, aber es findet keine Verwandlung statt. Nun, wir sind ja schon von Neuem geboren durch unseren Glauben an Jesus Christus. Wir sind gerettet, wir sind hineinversetzt in sein Reich. Wir leben unter seiner Liebe. Aber, ihr Lieben, was ich merke ist, dass mein Denken immer noch und immer wieder hängen bleibt, sobald Probleme und Schwierigkeiten auftreten. Und man wieder zurücksackt in das, du liebe Zeit. Versteht ihr, wovon ich rede? Okay, also nur damit wir das wissen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Ihr Lieben, wir brauchen ein Begehren, verändert zu werden. Also zumindest meine Frau hat eine Sehnsucht, dass ich mehr und mehr verwandelt bin in sein Bild. Ja, dann hätte sie es viel leichter. Nun, diese Sache... Also ich lese nochmal gleich, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, also die Art und Weise, wie ihr denkt, damit ihr versteht oder prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Und der Wille Gottes ist wohlgefällig und vollkommen. Dass wir uns nicht immer fragen, Herr, ist es wirklich so, dass das gut ist? Sondern dass wir es erkennen und verändert werden und danach leben. Letzten Sonntag haben wir über Glauben gesprochen und wir haben davon gehört, dass Jesus seine Jüngern erinnern musste, dass sie Glauben haben. Und ich denke tatsächlich, dass wir immer wieder uns gegenseitig erinnern sollen und müssen, hey, du hast doch Glauben, weil wir so oft in eine Phase hineinkommen, insbesondere wenn es schwierig wird, wo der Glaube nicht so präsent ist, aber er ist da. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast Glauben. Hermann, du hast Glauben. Der Glaube hat uns errettet, durch ihn sind wir Kinder Gottes geworden. Ich möchte euch mal... was erzählen kurz, was ich am letzten Sonntag erfahren habe. Und zwar wurde uns ein Brief geschrieben an die Gemeinde in Bad Saulgau. Und die Person, die war vor 10 Jahren bei uns ein paar Wochen hintereinander im Gottesdienst, weil sie dort in Kur war. Und diese Person hat geschrieben, wie es ihr ging, wie es dazu kam, dass er in die Kur kam, was vorangegangen ist. Er war Pastor. Er hat als Pastor sehr schwierige, schlimme Sachen erlebt. Er kam in einen Burnout hinein und dann hat die Gemeinde ihm gekündigt. Und als ihm schon gekündigt war und er schon krank war, gab es Leute, die haben gesagt, Pastor, wir wollen unbedingt noch mit dir reden. Jetzt, wenn jemand von euch sagt, in so einer Situation, wenn ich da bin, und sagt, Helmut, wir wollen unbedingt mit dir reden, dann weiß ich, dass ihr mir Zuspruch geben wollt. Ich hätte keinen anderen Gedanken. Ja, ich weiß nicht, was er für Gedanken hatte, aber jedenfalls hat er dann gesagt, und dann hat er sich getroffen. Mit zwei von diesen Personen. Eine Person hat ihm eine 3 Seiten gegeben über alles, was er falsch gemacht hat und wie schlimm das ist mit ihm und dass er eigentlich gar nicht lebensfähig sei. Die andere Person war ähnlich. Und in diesem Zustand, in dieser unmittelbar vorausgegangenen Sache, kam er dann in Chur und er kam zu uns in die Gemeinde. Er fand keine Gemeinde, die oder hat nicht gesehen, dass es eine gibt, die aus seiner Denomination ist. Und so kam er zu uns und er hatte keine Ahnung, was ihn erwartet. Und er schreibt dann, was ihn erwartet hat, war die Gegenwart Gottes. Wow, ist das der Hammer? Ihr Lieben, warum ich das jetzt so sage, ist, es kann sein, tatsächlich kann es sein, dass wir nicht immer diese Erwartung haben. Und dann kommen Gäste, sie erleben Gott, oder Einzelne sind da, erleben Gott, aber Gott ist gegenwärtig, weil er hat es verheißen, wann immer wir zusammenkommen, zwei oder drei, ist Gott da. Aber ist uns das immer so bewusst? Hat dieses Wort, die Kraft dieses Wortes, wann immer ihr zusammenkommt, zwei oder drei in meinem Namen, bin ich da, hat es unser Denken schon transformiert, dass wir nichts anderes erwarten? Ja, manche nicken. Okay, wir sagen, lasst uns mal alle Ja sagen, Herr, wir empfangen es. Und da, wo wir noch hängen, ja, da glauben wir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und uns auch weiterbringt. Ja. Der Herr ist nämlich heute hier, um Neues zu machen. Okay, das war die eine Sache. Und dann hat er gesagt, du bist gleich auf mich zugekommen, hast mich begrüßt und dann hast du gefragt, darf ich dich segnen? Ich habe keine Ahnung, 10 Jahre her. Ja. Und dann hast du gesagt, darf ich dich segnen. Und dann hast du mich gesegnet. Und dieser Segen hat mich die ganze Zeit begleitet, solange ich in Bad Saulgau war. An einem Tag kam er in den Gottesdienst, er war so fertig und so abgelehnt und so. Und dann hat er gesagt, und dann ist jemand aufgestanden und hat gesagt, da ist heute jemand in diesem Raum und er hat böse, böse Worte über sich gehört. Und der Herr sagt zu dir, dass er diese Worte ablehnt und dass sie falsch sind. Und dass der Herr dir sagt, ihm sagt, dass er ihn liebt. Und er hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas wie Prophetie oder Weissagung gibt. Aber ihr Lieben, er hat von dem anderen Gottesdienst erzählt, eine ähnliche Geschichte. Wieder stand jemand auf und hat direkt in sein Leben reingesprochen. Warum ich das sage, ist Gemeinde, wir dürfen nie aufhören, danach zu trachten. Und die Bibel sagt das, dass wir das sollen. Prophetisch zu reden. Wir sollen danach trachten, in den Gaben des Geistes, ja, in Sprachen zu reden, Auslegung der Sprachen, Heilung und solche Dinge auszusprechen. Und dass es geschieht. Dieser Mann ist heute wieder im Pastorendienst, hat er mir geschrieben. Und ich kann mich nicht an ihn erinnern, aber er hat sich offensichtlich erinnert. Und geschrieben hat er mir, weil er irgendwie mitgekriegt hat, dass meine Verabschiedung ist in Bad Saulgau und er wäre gern dabei gewesen. Aber warum sage ich das? Ihr Lieben, manchmal denken wir, dass in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde nicht viel oder nichts passiert. Aber ich sag euch, das ist die Lüge des Teufels. Und ich sag über euch, das, was ihr durch euer Leben an anderen Menschen schon weitergegeben habt. Vielleicht denkst du, ja, ich mache ja eigentlich gar nicht viel oder was weiß ich was. Aber ich sage euch, die Ewigkeit wird Dinge offenbaren und ihr werdet mit den Ohren schlackern, was passiert ist. Und nicht nur beim Tobias, weil er ständig evangelisiert, sondern weil Gott in uns ist, Christus in uns. Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihr Lieben, und diese diese Dinge, sage ich mal so, sollen in uns hervorrufen, dass wir ein Denken haben, das nicht von dieser Welt ist. Auch wenn wir in der Welt sind. Und wenn ich jetzt sage, dass der Herr da ist, um Neues zu schaffen, dann ist das nicht inspiriert von dem, dass wir gerade umziehen. Sondern es ist das Wort Gottes, dass er zu uns spricht. Siehe, ich schaffe Neues. Und dann kommt der Herr und er sagt, schieb danach, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Als wir vor 23 Jahren dahin gezogen sind, wo wir jetzt wohnen, wo wir noch wohnen, da haben wir eine japanische Kirsche. Ich glaube, das waren 1, 2, 3 so Wedel, vielleicht so groß, ja. Die haben wir da gepflanzt. Jetzt sprost es auf. Seht ihr es nicht? Ja. Und manchmal dauert es bei uns ganz, ganz arg lang, bis wir wirklich erkennen, Gott hat etwas gestartet, etwas angelegt, ja. Und wir ignorieren es oder wir denken, das ist nichts. Seht ihr es nicht? Erkennt ihr es nicht? Dieser Strauch, diese paar Zweige, das ist heute ein Riesenbaum, ich glaube 6 Meter hoch oder so. Ja. Und ich muss immer hoch und schneiden, aber das hat jetzt auch ein Ende. Halleluja. Das klingt absolut klasse, aber in unserem geistlichen Leben hat der Herr so viel gesät. Und er sagt heute zu dir, da mag es Bereiche geben und du denkst, da tut sich gar nichts. Oder du hast schon ganz vernachlässigt und sagst, das ist bei mir so, das lasse ich so. Und der Herr sagt, nein, ich schaffe Neues. Es gibt Hoffnung. Als wir zusammen waren im Gebet diese Woche, da hatten wir dieses Wort, hoffentlich fällt es mir jetzt ein, wer war dabei? Bitte? Über was haben wir gesprochen? Genau. Da war der Prophet Hesekiel, den hat der Herr genommen. Und er hat ihn in ein Tal versetzt, im Geist oder körperlich oder wie auch immer. Und dieses Tal war voller Totengebeine, also das heißt voller Knochen, voller nicht Skelette, die waren nicht mehr zusammen, ja, sondern Knochen, die verstreut waren. Und dann hat der Herr zu diesem Propheten gesagt, weissage Menschenkind über diesen Knochen, dass sie wieder zusammenkommen, dass Fleisch über sie kommt, dass Sehnen kommt und dass sie zusammenrücken und weissage zum Odem oder zum Geist, blase Geist Gottes über diese toten Gebeine. Und während er das gemacht hat, der war immerhin gehorsam, ja, während er das gemacht hat, fängt es an zu klappern zunächst und die Knochen kamen zusammen. Und dann sah er, wie Sehnen und Fleisch über diese Knochen kamen. Aber es war immer noch tot. Und dann hat er gesagt, Weissage zum Geist. Ihr Lieben, der Heilige Geist hat eine Power, der solche Dinge vollbringen kann. Aber es ging darum, dass es Weissagungen gibt, die sind so unmöglich, so überhaupt nicht vorstellbar, das geht nicht. Aber ich sage euch was, bei Gott ist, geht nicht, gibt's nicht. Mehr als, wo kommt die Werbung her, ich weiß nicht mehr, lass mal. Okay, jedenfalls, wenn Gott spricht, wenn Gott verheißt, ja, dann ist in dem Reden Gottes oder in der Verheißung die Kraft, dass das zustande kommt. Er hat aus nichts die ganze Welt geschaffen. So, aber ich komme zurück, es geht ja noch um uns. Und jetzt geht es darum, dass in welcher Art denken wir? wenn wir Situationen betrachten, wenn wir 10, 20, 30, 40 oder 100 Mal gebetet haben für unsere Kinder, wenn wir, ich weiß nicht wie lange, warten, dass irgendetwas passiert, sind wir immer noch in diesem Denken, mein Gott kann. Welche Haltung nehmen wir ein? Was leben wir? Jedenfalls zu dieser Stelle, wo es heißt, ich schaffe was Neues, ich mache was, kommt diese Aussage, erkennt ihr es nicht? Jetzt sprost es auf. Ich möchte uns mal zeigen, wie bestimmte Ereignisse in der Bibel passiert oder nicht passiert sind oder verzögert wurden, weil die Menschen, die beteiligt waren, nicht dran waren. In Apostelgeschichte 7, Vers 23, da ist diese Geschichte kurz erwähnt von Mose. Und wie Mose zum Volk Israel ging, als er 40 Jahre alt war. Da ging er zum Volk Israel, Apostelgeschichte 7 und 23, ab da steige ich gleich ein, aber ich erzähle die Geschichte. Er war ja am Hof, er war königlich, er war praktisch der Sohn der Tochter des Pharao. Und er war unterrichtet, er war weise, er war ein Mann der Macht hatte, sage ich mal so. Und als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel zu sehen. Und diese Brüder waren die Sklaven von dieser Weltmacht damals, Ägypten. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Das heißt, Mose wusste mit 40 Jahren, dass er das Volk Israel erretten wird aus der Sklaverei. Das war nicht nur so, dass da plötzlich so ein gutes Gefühl aufkam, sondern er ging hin und schaute nach. Ich soll dieses Volk in Freiheit führen. Ich lese das nochmal. Er meinte, seine Brüder werden verstehen. Haben Sie es verstanden? Jetzt sprost es auf. Hey Leute, jetzt passiert was. Aber sie verstanden es nicht. Ich frage mich, kann es sein, dass Gott das Volk Israel schon früher erlösen wollte? Wenn wir die Schrift genau lesen, dann wissen wir es. Er wollte vorher. Er wollte nicht warten, bis der Mose 80 ist. Denn es hieß, dass nach 400 Jahren Gefangenschaft das Volk Israel errettet wird. Danach war es aber 430 und 440 oder also 30 oder 40 Jahre länger. Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken, heißt es. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, da war er erst 40. Dann ging es beim Volk Israel nicht weiter. Aber was ich sagen möchte, ist, die Verheißung wurde verzögert. Und deswegen, wenn der Herr sagt, ich schaffe Neues, ja, ihr Leute, dann sollten wir heiß sein. Jetzt sprost es auf. Dann sollten wir erkennen. Dann brauchen wir ein Denken, geht nicht. Kann ja gar nicht sein. Hätten sie doch vorher schon in diesem erneuerten Denken gelebt. Eine andere Geschichte. Als Jesus geboren wurde, Matthäus 1, 23, da kommt dieses Zitat, diese Verheißung, aber es steht in Lukas. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Eine Verheißung seit Jesajas Zeit, bis zum Zeitpunkt des Neuen Testamentes. Ich glaube auch 400 oder gar 600 Jahre, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber es ist genau so passiert. Eine Jungfrau wurde schwanger, prophetisch vorausgesagt. 400 Jahre Knechtschaft, prophetisch vorausgesagt. Dass Gott den Messias senden wird. Ich schaffe Neues. Und er sagt, jetzt passiert es, ein Baby, der Messias. Das Volk Israel als Ganzes wartet immer noch auf den Messias. Seht ihr es nicht? Nicht nur, dass es aufsprost. Millionen und Abermillionen und Hunderte von Millionen und über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht 1 Milliarde oder mehr Menschen wurden errettet durch den Messias. Und sie sehen es immer noch nicht. Ein weiteres Beispiel. Jesus, ich nehme den letzten Satz zurück, ich komme nachher nochmal hin. Jesus sagt, es sprost auf, und nachher hat Jesus gesagt, als er gelehrt und Wunder getan hat, als Messias die Herrlichkeit Gottes offenbart hat und den Vater bekannt gemacht hat, mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Ihr Lieben, das ist eine Art von Fluch, wenn wir auf das Handeln Gottes nicht mit Glauben reagieren. Sagt nochmal zueinander, du hast Glauben. Noch ein weiteres kurzes Beispiel in Malachi, dem letzten Buch im Alten Testament. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit einem Band schlage. Ihr Lieben, wir können warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dass das geschieht. Oder wir wenden uns unseren Söhnen zu. Oder wenn du ein Sohn bist, du wendest dich deinem Vater zu. Und du ergreifst diese Verheißung, die seit Malachi besteht, und sagst, das ist mein Erbe. Meine Eltern oder meine Söhne und Töchter. Dass wir Versöhnung suchen. Versöhnung mit Gott und Versöhnung untereinander. Das sind geistliche Kinder vielleicht. Und der Feind hat irgendetwas dazwischen gebracht. Das sind andere Dinge, die passiert sind. Aber mir geht es darum, da ist eine Verheißung. Und wie gehen wir mit dieser Verheißung um? Hast du noch Eltern, die noch nicht gläubig sind? Bitte? Bist du nicht so ganz sicher? Halleluja. Komm, lass uns mal für seine Eltern beten. Herr, wir danken dir für Elias. Wir danken dir, Herr, dass er Glauben hat. Dass der Glaube in ihm lebt, Herr. Und wir segnen. Durch ihn sollen gesegnet sein seine Eltern. Und hast du Geschwister? Und seine Geschwister und seine Nachkommen. Du bist noch nicht verheiratet, das weiß ich. Und deren Nachkommen, Herr, und der Segen Gottes ruht auf dem Elias. Und ich danke dir, Herr, dass sein Glaube lebendig ist und dass er gestärkt wird und dass sein Denken gar nicht mehr anders ist, gar nicht anders kann. Meine Eltern werden gerettet werden. Meine Geschwister werden gerettet werden. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Ihr könnt das nehmen, jeder für sich. Weil Gott sagt, ich schaffe was Neues. Ich bin dran. Ich mache das. Wann immer ihr erkennt, dass der Herr am Wirken ist, dass er etwas tut, kommt rein mit Glauben. Vertraut auf den Herrn. Und lasst euer Denken nicht mehr umgedreht werden. sondern denkt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Rettung zu Rettung, von Heil zu Heil. Ich gebe euch noch zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Das ist interessant, aber ich möchte, dass wir einfach das richtig ergreifen. Da ist einmal der Paulus, von dem wir sehr viel lesen im Neuen Testament, und dann gibt es den Thomas. Thomas war ein Jünger, sogar einer von den ersten sechs, glaube ich. Und von Paulus lesen wir, er hat den größten Teil des Neuen Testamentes geschrieben. Also Gott hat ihn dazu gebraucht. Er war aber auch ein großer Praktiker. Aber was er erlebt hat, er wurde gesteinigt, man dachte, er sei tot, man hat ihn liegen lassen. Er wurde mehrmals ausgepeitscht, er wurde von einer giftigen Otter gebissen, er erlitt Schiffbruch, ich glaube nicht nur einmal. Er wurde von Brüdern verlassen. Und wisst ihr, was Paulus für ein Statement gibt? Welchen Sinn, welchen Glauben er hatte? Wie hat der Paulus geglaubt? Er hätte Grund gehabt, wie wir alle, genug Gründe zu klagen und zu jammern. Haben wir das? Haben wir schon. Mal ganz ehrlich. Ja? Und manchmal machen wir es auch. Ja. Aber tatsächlich. Ja. Aber er hatte noch ganz andere Gründe, ja, um zu jammern oder zu klagen. Aber was war die Haltung Paulus, der Glaube von Paulus? Wie hat er gedacht? Wie war sein Denken? Er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, Jesus. Ich kann das alles. Ihr Lieben, haben wir dieses Denken schon verinnerlicht? Ich vermag alles. Ich meine, wir kennen das, diese Aussage, dass wir ohne ihn nichts tun können. Stimmt das? Aber kennen wir auch dieses Denken und diese Aussage, aber mit ihm kann ich alles tun? Okay? Oder hängen wir immer noch, ich kann ohne ihn nichts tun? Und dann ist die Hauptaussage, die in uns hängen bleibt, ja, ich kann ohne den Herrn nichts tun. Könnt ihr es nachvollziehen? Aber wir brauchen das andere. Aber durch Christus kann ich alles tun. Mit Christus kann ich alles. Auf der anderen Seite hat Thomas Jesus Christus als Rabbi, als Lehrmeister gehabt. Und es gibt keinen besseren, stimmt's? Es war sein geistlicher Mentor, sein Ausbilder, der ihm den Vater offenbart hat und so weiter. Thomas hat gesehen die Wunder, die Jesus getan hat. Er hat Blinde sehen gemacht, Taube hörten wieder. Thomas bezeugte, dass Jesus auf dem Wasser ging. Er hat Tote auferweckt. Er selber hat die Vollmacht und Kraft bekommen, übertragen den Auftrag von Jesus zu heilen, Dämonen auszutreiben und das Evangelium zu verkündigen. Und es hat funktioniert. Und dann war er an einem Punkt, wo ihm die anderen erzählt haben, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben ihn gesehen mit unseren Augen. Er war da. Die Frauen haben es erzählt. Dann der Petrus und der Johannes und andere haben es bezeugt. Und dann alle anderen Jünger haben gesagt, Thomas, Jesus ist auferstanden. Was hat der Thomas gesagt? Wie war sein Denken? Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel ziehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ich meine, der Thomas wurde auch noch verändert. Also es gibt Hoffnung für dich und für mich. Versteht ihr? Ich will nicht an dem bleiben. Aber Tatsache ist, ihr Lieben, dass wir oft so gestrickt sind, wir können alles Mögliche hören und bekannt sein, aber Lieben, wir brauchen diese Transformation. Diese Kraft der Veränderung, Erneuerung unseres Denkens, dass wir beständig darin leben. Ich traue dir alles zu. Haben wir das heute gesehen? Weiß nicht genau. Ich traue dir alles zu. Okay. Ich möchte euch, ihr wisst, dass ich den David liebe, gell? Was heißt David? Gottes Liebling, der Geliebte. Liebling Gottes oder der Geliebte. Nun, David hat ja auch einiges durchgemacht. Aber ich möchte mal einfach das rausstellen. Das ist eine Haltung. Das ist etwas, wie lebe ich? Und das möchte ich euch zum Abschluss so geben, dass wir in dem leben. Das ist eine längere Passage und ich lese es euch vor. David sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wer hilft mir? Okay, lasst uns weiter. Er ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, sie werden selber straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Ich meine, was hat der für eine Denke? Was hat der für ein erneuertes Denken, wenn ein ganzes Heer sich gegen mich lagert? Und es war ja so, oder? Beim Philipper, Psalm 27. Bei den Philistern meine ich nicht, beim Philipper, Entschuldigung. Bei den Philistern, ihr wisst, ein ganzes Heer hat sich gelagert und in der eigenen Mannschaft war niemand, der einen Funken Glauben hatte. Und er sagt, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen oder um zu betrachten die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ihr Lieben, wenn sich Krieg erhebt, wenn schlechte Nachrichten kommen, wenn die Finanzmärkte kollabieren, was auch immer, was betrachten wir? Was ist unser Kopfkino? Was schauen wir an? Gehen wir in die Gegenwart Gottes, um anzuschauen, passt auf, die Freundlichkeit des Herrn und in seinem Tempel nachzudenken? Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Halleluja. Erneuertes Denken. Werde transformiert durch erneuertes Denken. Nun, damit wir nicht vergessen, dass auch David in Schwierigkeiten war, dass da auch andere Gedanken kommen konnte, ist da was eingeschoben. Höre, Herr, meine Stimme, rufe ich. Sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weiß deinen Knecht nicht ab im Zorn, du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Gib mir nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat schnaubt. Und dann kommt ein Seufzer, aber ein guter. Vers 13, und mit dem möchte ich schließen. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Ihr Leben nicht erst in der Ewigkeit. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute Gottes zu erleben, solange ich noch hier auf der Erde bin. Wo sind die Amens, ihr Lieben? Harre auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und Vater, ich bete, Herr, wir kennen alle diese Bibelstelle. Werdet transformiert durch das Erneuern eures Denkens. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort, die Fülle deines Wortes so gewaltig ist, wie gut, wie gnädig, wie barmherzig, dass du gute Gedanken hast des Friedens und nicht des Leides. Herr, dass da Gutes kommen wird im Land der Lebendigen, Herr. Und ich bete, dass unser Denken geprägt wird, mehr fester wird, Herr. Dass wir sagen, ach, ich weiß ja doch, ich glaube, dass ich das Gute des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn. Vater, und ich bete, da wo in diesem unseren Glaubensleben, wo da Lücken sind, wo unser Vertrauen nicht mehr greift, wo unser Denken nicht mehr bereit ist, biblisch und gemäß des Wortes Gottes zu denken, wo wir nicht mehr bereit sind, die Verheißungen Gottes mit einer Leidenschaft und mit einem Umarmen, mit einem herzlichen Annehmen zu leben und zu sagen, wow, das habe ich noch nicht, aber ich will's. Herr, und ich bete, dass du jetzt kommst, Herr, dass du alle Täler auffüllst, alle Berge erniedrigst, wo wir uns gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Herr, dass deine Ebene wird, eine Stetigkeit, eine Festigkeit. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre. Ich bete, Herr, in Bereiche unseres Lebens hinein, wo es aussieht wie ein Feld von Totengebeinen. Herr, wo menschlich gesehen es nichts mehr gibt und wo wir uns vielleicht sogar mit dem Gedanken arrangiert haben, das ist bei mir so, da wird sich nichts mehr ändern. Komm du jetzt mit deinem Lebensodem, Herr, und ich prophezeie da hinein, Gegenwart Gottes, die Liebe des Retters, die Kraft des Erlösers. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich es dir nicht gesagt? Und das bei Maria und Martha, den Schwestern von Lazarus, der vier Tage im Grab schon lag und schon stinkt. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab. Mit Weisheit und mit Kraft, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Herr, ich bete, dass unser Glaube neu gestärkt wird, Herr, ausgehend von diesem Wort, dass wir uns weigern, zu denken, wie die Welt denkt. Und dass wir denken mit Reichsgottes Gedanken und dem absoluten Vertrauen bei Gott. Ist kein Ding unmöglich. Und mit meinem Gott vermag ich alles. Durch den, der mich stark macht. Komm, lass uns mal aufstehen. Sikuramawanas. Lass uns mal beten im Geist. Yekuramawasidaleya gaya sandana mahayos. Ora baha waikia gandalana masha karala masai. Ore me mea garala bahayo gorala mambala mana seke de mevele mia gayasan. O gorala hayo da nomong.